Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS, am Mikrofon Ivana Pribakovic. Die UBS bestraft und entmündigt. Die Bankenaufsicht FINMA kontrolliert in Zukunft das Investmentsgeschäft der UBS. Außerdem in der Sendung, das Potenzial der Windenergie sei viermal höher als der Bundesrat denke, sagt die Windenergiebranche selbst. Bangladesch trauert um die Näherinnen nach dem Fabrikbrand und schon sind neue Tote zu beklagen in einer anderen Textilfabrik. Und Katalonien und sein geplatzter Traum von Unabhängigkeit. Das ist Tagesgespräch um eins. Der Fall des früheren UBS-Händlers und Milliardenbetrügers Kweku Adoboli hat ein Nachspiel auch für die UBS selbst. Die Grossbank muss in Großbritannien eine Millionenbuße zahlen und wird von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA strenger an die Kandare genommen. Maren Peters.
Das Urteil der FINMA im Fall Adoboli ist ziemlich vernichtend. Mediensprecher Tobias Lux.
Das Verfahren der FINMA hat aufgezeigt, dass es im Risikomanagement und im Kontrollumfeld der Investmentbank der UBS schwerwiegende Mängel gehabt hat, rund um diesen prominenten Fall des Investmenthändlers.
Zu diesem Ergebnis kommt der Abschlussbericht der Finanzmarktaufsicht. Als Konsequenz hat die FINMA bereits im letzten Herbst die Zügel kräftig angezogen, wie es jetzt bekannt wurde. Neue Akquisitionen sind der UBS-Investmentsparte bis auf Weiteres untersagt. Außerdem muss jede signifikante neue Geschäftsinitiative der Investmentbank vorgängig von der FINMA abgenickt werden. Erst vor 3 Wochen hatte die UBS angekündigt, 10.000 Stellen im Investmentbanking zu streichen und sich auf die Vermögensverwaltung zu konzentrieren. Vor dem Hintergrund des FINMA-Berichts erscheint diese Umstrukturierung in einem ganz anderen Licht. Trotz der Auflagen könne die UBS ihr Investmentbanking selbstverständlich weiterführen, betont FINMA-Sprecher Lux.
Die Maßnahmen zielen nur darauf ab, dass keine zusätzlichen Risiken mehr der Investmentbank aufgebürdet werden durch neue, vielleicht sehr komplexe Geschäftsaktivitäten. Und deshalb hat sich die FINMA zu diesem Schritt entschieden.
Das Misstrauen der Regulatoren gegenüber der UBS bleibt aber offenbar groß. Die FINMA setzt einen unabhängigen Aufseher ein, der die Umsetzung der verordneten Maßnahmen kontrollieren soll. Parallel dazu verhängt die britische Finanzmarktaufsicht weitere Sanktionen. Sie brummt der UBS eine Geldstrafe von umgerechnet 44 Millionen Franken auf. Die UBS akzeptiert die Urteile. Mediensprecherin Dominik Scheiwiler.
Wir haben mit den beiden Regulatoren bei ihren Untersuchungen von Anfang an vollumfänglich kooperiert und akzeptieren das Ergebnis und die damit verbundenen Strafzahlungen.
Das alles ist Strafe dafür, dass der frühere UBS-Investmentbanker Kweku Adoboli die UBS mit risikoreichen Börsengeschäften um 2,3 Milliarden Dollar gebracht hat. Adoboli ist bereits in der vergangenen Woche zu 7 Jahren Haft verurteilt worden.
Maren Peters. Mehr zu den Sanktionen gegenüber der UBS nach den weiteren wichtigen Meldungen des Mittags mit Andi Lüscher.
2011 haben die Schweizer Spitäler insgesamt 1,4 Millionen Patientinnen und Patienten behandelt. Das sind rund 1,5% mehr als im Vorjahr. Damit fiel die Zunahme laut dem Bundesamt für Statistik höher aus als das Bevölkerungswachstum. Pro Behandlung verbrachten die Patienten im Schnitt knapp 10 Tage im Spital. Allerdings, die Aufenthaltsdauer ist stark abhängig vom Ort der Behandlung. In der Psychiatrie waren es durchschnittlich 39 Tage, in Akutspitälern 7,5 Tage. Das Potenzial für Windenergie sei in der Schweiz viel größer als bisher angenommen. Diese Ansicht ist die Vereinigung zur Förderung der Windenergie, SwissEol. Sie will bis 2050 mit speziellen und höheren Anlagen einen Großteil des Stroms aus der Luft gewinnen, insgesamt bis zu einem Drittel des heutigen Energiebedarfs. Damit liegt die Prognose von SwissEol deutlich über den Schätzungen des Bundesrats. Im Golfemirat Katar hat die Weltklimakonferenz der UNO begonnen. Vertreter aus mehr als 190 Ländern sollen in den nächsten 2 Wochen die Grundlagen für ein neues Klimaabkommen erarbeiten. Vorgesehen ist, dass dieses 2020 in Kraft treten könnte. Entscheidend für das Gelingen der Zusammenkunft sind die letzten Tage der Konferenz. Dann werden die Staats- und Regierungschefs in Katar erwartet. Die Schweizer Delegation will sich insbesondere dafür einsetzen, dass sich die Staaten zur Reduktion des CO2-Ausstoßes verpflichten. Die kongolesischen Rebellen der Gruppe M23 befinden sich weiterhin in der ostkongolesischen Stadt Goma. Dies, ob schon am Abend ein Ultimatum ausläuft, das die Rebellen zum Rückzug aus der Stadt auffordert. Formuliert wurde das Ultimatum am Samstag an einem Krisengipfel verschiedener afrikanischer Staaten. Die M23-Rebellen erklärten ihrerseits, sie hätten auf offiziellem Weg bisher noch keine Kenntnis erhalten von möglichen Beschlüssen des Gipfels. In Bangladesch hat die Regierung nach dem verheerenden Brand in einer Textilfabrik für morgen Dienstag einen nationalen Tag der Trauer ausgerufen. Dabei soll der über 100 Toten gedacht werden. Inzwischen ist nur einen Tag nach dem Großbrand in einer weiteren Bekleidungsfabrik ein Feuer ausgebrochen. Dabei soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Bangladesch ist einer der Hauptlieferanten für internationale Kleidermarken. In Israel will Verteidigungsminister Ehud Barak seine politische Karriere beenden. Das kündigte der 70-Jährige vor den Medien an. Er wolle aber noch bis zu den Wahlen im Januar auf seinem Posten bleiben. Barak war von 1991 bis 2001 Regierungschef Israels. 2011 verließ der damalige General die Arbeitspartei und gründete eine eigene Gruppierung. Fuleku, so heißt das Maskottchen der Fußball-WM 2014 in Brasilien. Mehr als 1,7 Millionen Brasilianer sprachen sich für das lächelnde Gürteltier aus, wie der Fußball-Weltverband mitteilt. Fuleku soll nicht nur Botschafter sein für den Fußball, sondern auch auf Umweltanliegen der Organisatoren aufmerksam machen.
Es sei höchste Zeit, der UBS die Kontrolle über das Investmentbanking zu entziehen, findet die Bankenprofessorin. Denn
an sich muss man ja davon ausgehen, dass ein Verwaltungsrat in der Lage sein sollte, diese Risiken richtig zu gewichten.
Wir sagen, wo die UBS die größten Fehler begangen hat und was sie jetzt lernen muss. Pauken sollen die Kleinsten nicht, nur spielen im Kindergarten. Die Grundstufe hat nach der Abstimmung in Zürich kaum noch eine Zukunft. Dann Blick hinauf auf die höchste Stelle im Nationalratssaal. Dort sitzt neu die Grüne Maya Graf. Und Blick noch höher hinauf, dort in der Luft, liege die Energie der Zukunft, im Wind. Und um eins im Tagesgespräch Katalonien und seine Abspaltungsgelüste. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.686 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2045 gehandelt, der Dollar zu 92,88 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag regnet es im Norden ab und zu. Mit Föhn bleibt es im Osten und in den Alpen etwas freundlicher und oft trocken. Im Süden setzt Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1800 Metern. Die Temperatur erreicht rund 10 Grad. In den Alpentälern wird es mit Föhn bis zu 15 Grad warm. Morgen Dienstag und am Mittwoch fällt im Süden anhaltend, im Norden zeitweise Regen bei rund 8 Grad. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1600 Metern.
Die Kritik an der UBS ist massiv. Ohne die schwerwiegenden Kontrollmängel wären die kriminellen Transaktionen des jungen Londoner Investmentbankers Kwaku Adoboli viel früher entdeckt worden, betonen die Aufsichtsbehörden. Klaus Ammann von der Wirtschaftsredaktion heißt das schlicht und ergreifend: Die UBS hat versagt.
Ja, das kann man so sagen. Die internen Kontrollen der Bank waren ungenügend und da, wo sie theoretisch genügt hätten, haben sie eben versagt, weil sie nicht konsequent durchgeführt wurden. Das hat viel mit der Kultur im Unternehmen zu tun, die da geherrscht hat, mit einer Kultur, die solche hochriskanten Zockereien, wenn nicht gerade gefördert, so doch mindestens ermöglicht hat.
Wo hat denn die UBS die größten Fehler begangen?
Sie hat Händlern wie Adoboli einfach viel zu viel Spielraum gegeben. Zwar gibt es eben, wie gesagt, interne Kontrollen oder gab es solche, aber diese waren dem Geschäft nicht angepasst, sie erfolgten zu wenig häufig und oft haben die Kontrolleure die Geschäfte der Händler schlicht nicht verstanden und da ist es natürlich dann schwierig einzuschreiten. Kommt dazu, dass zwar Alarmglocken geläutet haben, Adoboli hat die ihm gesetzten Handelslimiten nämlich öfter überschritten, doch solange Gewinne resultierten aus diesen Geschäften, kümmerte das niemanden und es hat auch niemand dann jeweils genau untersucht, warum Adoboli die Limiten überschritten hatte. Ein Beispiel, das im Bericht explizit genannt wird, zeigt diese Kultur eindrücklich. Da soll der Vorgesetzte Adoboli einmal gar zuerst gratuliert haben zu einem sehr einträglichen Geschäft und ihn dann erst danach so quasi nebenbei daran erinnert haben, er solle dann nächstes Mal die Regeln im Fall einhalten.
Knapp 30 Millionen Pfund Buße muss die UBS den britischen Behörden bezahlen. Scheint eigentlich eher wenig für eine Großbank. Ist das mehr eine symbolische Buße?
Ja, ich denke schon, also diese 30 Millionen Pfund oder rund 44 Millionen Schweizer Franken, das ist tatsächlich nicht viel für die Grossbank UBS. Sie hat ja eben mit diesem Skandal 2,3 Milliarden Dollar in den Sand gesetzt. Aber die britische Finanzmarktaufsicht will mit der Buße eben trotzdem einfach ein Zeichen setzen, auch allen anderen Akteuren auf dem Finanzplatz London gegenüber, einfach zeigen, dass das so nicht mehr akzeptiert wird. Die Buße wäre übrigens noch deutlich höher ausgefallen für die UBS, wenn die Bank nicht sofort mit den Behörden kooperiert hätte.
Schmerzhafter für die UBS ist sicher der Eingriff der Schweizer Bankenaufsicht, der FINMA, die die UBS an die kurze Leine nimmt. Also ganz freiwillig waren die Umstrukturierungen im Investmentbanking in diesem Falle wohl nicht.
Nein, die UBS baut ja ihre Investmentbank tatsächlich massiv um. Wie sie selbst bekannt gegeben hat, sie steigt aus gewissen Geschäften ganz aus und reduziert die Risiken um fast zwei Drittel. Das hat sicher zum Teil mit dem Markt zu tun. Gewisse Geschäfte lohnen sich nicht mehr. Andere bergen auch rein ökonomisch gesehen heute größere, viel größere Risiken als noch vor ein paar Jahren. Aber zu einem großen Teil reagiert die UBS damit sicher eben auf die neuen Regeln, die in den Details eben nicht so bekannt waren, die ihr die FINMA gegeben hat, schon Ende letzten Jahres. Und so darf also die Investmentbank der UBS zum Beispiel keine neuen Akquisitionen mehr machen seit dem letzten Herbst. Und sie muss jede neue Geschäftsinitiative, also jedes neue, auch noch so kleine Geschäft, das zu mehr Risiken führen könnte, muss sie der FINMA vorlegen zur Prüfung. Und das hat bestimmt eine ganze Reihe von Geschäften für die UBS zu mühsam und schließlich zu unattraktiv gemacht.
Danke für die Informationen, Klaus Ammann, und von der DRS Wirtschaftsredaktion direkt zur Bankenprofessorin. Monika Roth ist Expertin für Finanzmarktrecht an der Hochschule Luzern. Frau Roth, die FINMA legt der UBS straffe Zügel an und kontrolliert das Investmentbanking. Wie außergewöhnlich ist dieser Schritt?
Der Schritt ist sicher außergewöhnlich in der FINMA-Politik generell, aber er zeigt natürlich jetzt auf, dass die Aufsichtsbehörden, auch die englische Finanzmarktaufsicht übrigens, genug haben von Banken, die ihre internen Kontrollsysteme nicht risikogemäß ausstatten und sie nicht im Griff haben. Man kann ja den Fall Adoboli sehr gut mit dem Fall Kerviel vergleichen. Viele Feststellungen, die wir heute in den Aufsichtsbehördenberichten lesen, die wurden schon im Fall Kerviel gemacht, also namentlich ungenügende Kompetenzen und Verantwortung in der Kontrolle, das Nicht-Durchsetzen von Sanktionen bei Vorfällen und im Fall Adoboli auch noch der Bonus und die Beförderung von Herrn Adoboli trotz seiner Verstöße.
Man war strenger mit der UBS. Was bedeuten nun diese Maßnahmen für die Schweizer Grossbank?
Man war strenger mit der UBS auch deshalb, weil sie in England schon eine Vorgeschichte hatte. Sie wurde schon im November 2009 bestraft mit 8 Millionen Pfund, weil sie auch wieder in Systemen und Kontrollen versagt hatte. Sie wurde strenger bestraft, weil aus dem Fall Kerviel ja eigentlich viele Lehren zu ziehen gewesen wären und die wurden nicht gezogen.
Was denken Sie denn aus Sicht der Kundschaft? Wird die Glaubwürdigkeit der UBS dadurch leiden?
Der Fall Adoboli, der hat ja schon ein großes Echo gefunden, als er aufgeflogen ist. Ich gehe davon aus, dass die Resultate der Ermittlungen eigentlich erwartet wurden. Die Fiktion eines Einzeltäters, der da genial alles unterlaufen hat, das war von Anfang an kein glaubwürdiges Modell für eine Erklärung. Und ich glaube nicht, dass das Vertrauen jetzt noch zusätzlich erschüttert wird. Was aber sicher zusätzlich passiert, ist, dass der Druck auf die Banken sich erhöht, die internen Kontrollmechanismen, dass man diesen Fragen einfach noch mehr mit Nachdruck nachgeht.
Die UBS muss ja in Zukunft jede bedeutende Geschäftsinitiative der Investmentbank von der FINMA absegnen lassen. Ist so Investmentbanking, das ist ja an und für sich ein Geschäft voller Risiken, ist so Investmentbanking überhaupt noch möglich?
Ich gehe davon aus, dass es so möglich sein muss, weil anders war es ja ein risikobehaftetes Modell, dessen Kosten am Schluss die Allgemeinheit mitzutragen hatte. Und es ist ja auch nicht so, dass die UBS alles, was sie tut, nun vorlegen muss, sondern die FINMA sagt, es sind neue Initiativen mit erhöhter operationeller Komplexität. An sich muss man ja davon ausgehen, dass ein Verwaltungsrat in der Lage sein sollte, diese Risiken richtig zu gewichten und entsprechend dann dafür besorgt zu sein mit der operativen Leitung, dass diesen Risiken Rechnung getragen wird. Aber dem ist offenbar nicht so. Also scheint der Weg über eine zusätzliche Aufsicht durch die Aufsichtsbehörde der einzige, der noch bleibt.
Sagt Monika Roth, Expertin für Finanzmarktrecht an der Hochschule Luzern, im Rendezvous. Den Schritt vom Kindergarten in die Schule kleiner und einfacher machen. In der Praxis heißt das, Kindergarten und Unterstufe der Schule zu einer Basis- oder Grundstufe verschmelzen. Das war vor einem Jahrzehnt eine der Kernideen der in der Schweiz begonnenen Schulreformen. 11 Kantone starteten damals mit solchen Schulversuchen. Gestern aber hat mit Zürich der größte Kanton beschlossen, das Modell zu beerdigen, nach einer 8 Jahre langen Versuchsphase. Die anfängliche Euphorie für diese Idee ist damit endgültig verflogen und die flächendeckende Einführung, wenn nicht ganz vom Tisch, so doch zumindest in weiter Ferne. Kurdin Vinzenz.
Peter Fleischmann, Schulleiter in Elsau bei Winterthur, sagte vor der Abstimmung:
Wir müssten wieder bauliche Maßnahmen treffen. Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht, aber wir hoffen, dass dieser Plan in der Schublade bleibt.
Er hat vergebens gehofft. In Elsau hat man für die Grundstufe vor 8 Jahren das Schulhaus erweitert und das Kindergartengebäude umgenutzt. Das muss man jetzt irgendwie rückgängig machen. Bitter für Elsau, aber nur ein weiteres Kapitel in der Leidensgeschichte einer Schulreform, die vor 10 Jahren mit so viel Elan angepackt wurde, als Reaktion auf die PISA-Studie, bei der die Schweizer Schülerschaft schlecht abgeschnitten hatte. Der große Dämpfer kam dann vor 2 Jahren. Eine Auswertung der Versuche kam zum Schluss, die teurere Grund- oder Basisstufe bringe keine besseren Schulleistungen. Das gab Kritikern und Verteidigern des herkömmlichen Kindergartens das entscheidende Gegenargument in die Hand. Ein Grundsatz. Letztliches Missverständnis findet einer der Väter der Grundstufe, der frühere Zürcher Erziehungsdirektor Ernst Buschor.
Die Grundstufe bringt eine bessere, gleichmäßigere Förderung, insbesondere für schwächere Schüler. Sie wurde nicht ausgerichtet auf eine stärkere kognitive Ausrichtung, sondern auf eine homogenere Förderung der Gruppe.
Tatsächlich zeigte die Auswertung, dass schwächere Schüler profitieren. Nur ging dieser Befund in der Debatte unter. Kein einziger Kanton führte die Grundstufe in der Folge flächendeckend ein. Nur einzelne Kantone erlauben heute den Gemeinden die Grund- oder Basisstufe, darunter der zweitgrößte Schweizer Kanton Bern. Ab nächstem Schuljahr wird es dort 34 Basisstufenklassen geben. Der Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver sagt aber:
Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass innerhalb von ein paar Jahren da 30-40% der Schulen umstellen. Es ist in den nächsten Jahren noch ein absolutes Minderheitenmodell.
Dass sich das neue Modell in absehbarer Zeit nicht durchsetzt, ist auch Beat W. Zemp bewusst. Den Präsidenten des Schweizer Lehrerverbands hat das Zürcher Nein enttäuscht. Zur Zukunft der Grundstufe meint er:
Es wird jetzt auf absehbare Zeit mehrere Modelle nebeneinander gehen. Das hat den Vorteil, dass man vergleichen kann und dann auch nach ein paar Jahren Bilanz ziehen kann. Und vielleicht setzt sich dann die Grundstufe oder eben die Basisstufe dann erst später durch.
Bis dann hoffen die Bildungspolitiker vor allem auf etwas anderes, dass sich nämlich der Trend in vielen Schulhäusern zu altersdurchmischtem Unterricht quer durch alle Jahrgänge fortsetzt. Dank dieser Aufweichung der starren Klassen könnte das Verständnis für neue Schulmodelle nach und nach wachsen.
Rendezvous gleich 10 vor 1. Der Bauer geht, die Biobäuerin kommt. Am Nachmittag übernimmt die Grüne Maja Graf den Platz von SVP-Mann Hans-Jürg Walter, zu oberst im Nationalratssaal auf dem Präsidentinnensessel. Die Grünen mussten lange warten, bis ihnen die großen Parteien das Ehrenamt gönnten. Jetzt fällt Maja Graf die Ehre zu. Dominik Meyer hat die 50-Jährige besucht in Sissach im Baselbiet.
Eigentlich hätten wir Maja Graf auf ihrem Biohof in Sissach besuchen wollen. Vielleicht hätten wir der ersten grünen Nationalratspräsidentin beim Melken zugeschaut oder hätten mit ihr die Ziegen gefüttert. Leider nein. Journalisten haben Hausverbot bei Maja Graf.
Ich achte darauf, dass ich mich nicht mit Haut und Haaren verkaufe oder verkaufen lasse. Das ist sehr, sehr wichtig.
Und so treffen wir uns in einem Bistro in Sissach statt auf dem Hof am Jurahang. Wer die Grüne im Grünen sehen möchte, muss sich mit Fotos auf ihrer Webseite begnügen. Maja Graf bei ihren Ziegen, Maja Graf mit einem ihrer Pferde.
Diese Fotos habe ich nun speziell auf die Webseite geladen, weil es mehrmals der Wunsch war, mich bei meinen Tieren, bei meiner Arbeit zu sehen.
Landidylle glänzend in Szene gesetzt. Glanz passt zu Maja Graf, zu ihrem modischen Look und zu ihrem sonnigen Gemüt. Liebenswürdig ist sie und angenehm, das sagen alle über sie. Ist sie eigentlich gerne nett?
Ja, also wenn Sie nett meinen, dann ja. Das ist ja eigentlich ein Kompliment.
Maja Grafs Geschichte ähnelt der Geschichte der Grünen Partei. Heute sind beide etabliert und ziemlich brav. Vor 30 Jahren aber waren sie unangepasst und rebellisch. Die junge Maja Graf, Tochter eines SVP-Politikers, wollte die Welt retten.
Also ich hatte rote Haare und Wollenpullover an, also eigentlich so, wie man sich dieses Klischee vorstellt. Übrigens auch natürlich alles selber gestrickt, wir waren ja die Selbstgestrickten. Ich habe natürlich schon gerne auch provoziert.
Heute ist sie verheiratet, Mutter zweier Teenager und Berufspolitikerin. Auf dem Hof arbeitet sie nur unregelmäßig mit. Was würde wohl die junge Maja Graf über diese arrivierte Maja Graf sagen?
Ich würde mir diese schon genau anschauen. Wichtig natürlich, lebt sie das, was sie erzählt. Im Grunde genommen setze ich mich immer noch für dieselben Werte ein.
Für Tierschutz, für eine grüne Landwirtschaft. Vor allem aber kämpft sie Abwehrkämpfe. Gegen Gentechnik, gegen Präimplantationsdiagnostik, gegen Nanotechnologie. Bürgerliche Kollegen sehen in ihr eine Technologiefeindin, doch das lässt sie kalt.
Mir macht es Angst, wenn die Menschen so technologiegläubig sind. Der Glaube, dass Technologie per se, weil sie Technologie heisst, gut ist, das macht mir mehr Angst.
Graf zog vor Jahren die Fäden für ein Gentech-Moratorium. Der Dokumentarfilm «Mais im Bundeshaus» zeigte vor 9 Jahren, wie sie mit Herz, Charme und Verstand Verbündete suchte und fand bei SVP-Bauern. Seither ist es ruhiger geworden um Maja Graf. Nicht nur um sie. Ihre Partei ist etwas aus dem Tritt geraten. Die Grünen verlieren Wahlen. Die Mitte macht ihnen das Thema Atomausstieg streitig. Nur die Grünen seien grün genug, sagt Maja Graf, etwas trotzig.
Grün sind die, die in jeder Jahreszeit, also auch dann, wenn es kälter wird um ein Thema, für diese Themen der Zukunft einstehen und neue Themen setzen.
In den nächsten 12 Monaten setzt sie keine Themen. Als Nationalratspräsidentin wird sie neutral die Debatten leiten. In hektischen Momenten will sie gelassen bleiben, wie der Dalai Lama, eines ihrer Vorbilder. Bei aller Gelassenheit etwas verspricht Maja Graf für ihr Jahr als höchste Schweizerin. Langweilig werde es nicht.
Ich bin in keiner Situation leblos. Ja, Sie werden es sehen. Es wird Leben in diesem Jahr.
Strom aus Wind gibt es in der Schweiz erst wenig. Und wenn es nach der Energiestrategie des Bundes geht, wird sich daran auch in Zukunft nur wenig ändern. Zu Unrecht findet die Branche selbst und rechnet vor, wie viel Schweizer Strom aus Windenergie kommen könnte. Tobias Fessler.
Swissaeol sieht nicht einfach ein bisschen mehr, Nein, Swissoil sieht fast dreimal so viel Potenzial für die Windenergie in der Schweiz wie der Bundesrat. Statt mit 4 Terawattstunden rechnet Swissoil mit bis zu 11 Terawattstunden, die sich nachhaltig und auch wirtschaftlich in der Schweiz nutzen ließen. Reto Higassi, Geschäftsführer von Swissoil, erklärt.
Das kommt einerseits von den neuen Anlagen, die mit größeren Rotordurchmessern wesentlich mehr produzieren können, ohne dass die Anlagen wesentlich größer werden. Und andererseits durch neue Empfehlungen oder Vorgaben der Hersteller, welche es erlauben, die Anlagen näher beieinander zu bauen.
Mit diesen neuen Grundlagen könnten bis 2035 die Windparks bereits doppelt so viel Strom produzieren, wie das Kernkraftwerk Mühleberg heute produziert, nämlich rund 6 Terawattstunden.
Für die 6 Terawattstunden, die wir als Ziel formuliert haben für uns, genügen 120 Windparks mit durchschnittlich 7 bis 8 Anlagen.
Bis 2035 6 Terawattstunden. Der Bund rechnet mit gut dreimal weniger. Markus Geismann, Bereichsleiter Windenergie beim Bundesamt für Energie, gibt dann auch zu.
Das Bundesamt für Energie hat sehr vorsichtig gerechnet bei der Festlegung des Ausbauziels für die Windenergie.
Es sei wahrscheinlich richtig, dass mit dem technischen Fortschritt das Potenzial bei der Windenergie besser ausgeschöpft werden könne.
Entscheidend ist aber für den Ausbau der Windenergie die Haltung der Bevölkerung in den Standortregionen. Sie muss von den Vorteilen der Windenergie überzeugt werden, sonst können diese Anlagen gar nicht realisiert werden.
Heute stehen in der Schweiz erst 32 Windanlagen, die Hälfte davon auf dem Mont Crozant im Berner Jura, dem ersten und größten Windpark der Schweiz. Zahlreiche weitere Projekte sind derzeit mit Einsprachen blockiert, einige davon schon seit 15 Jahren. Da sieht dann auch der grüne Nationalrat Bastien Giraud das größte Problem.
Es braucht sicher eine Beschleunigung der Verfahren. Heute dauert es in der Schweiz noch sehr lange, auch im Vergleich zum Ausland, bis man so ein Projekt realisieren kann. Und das schreckt die Investoren ab. Und da haben wir sicher noch den größten Handlungsbedarf.
Doch das Beschwerderecht ist ein heißes Eisen. Wer es anpackt und versucht einzuschränken, riskiert, sich daran die Finger zu verbrennen. Das angestrebte Ausbauziel von Swissoil ist deshalb sehr ambitiös. Nicht primär, weil das Potenzial für Windenergie kleiner wäre, sondern weil bis heute viele Windanlagen bis vor Bundesgericht bekämpft werden. Angesichts dieser Tatsache sind die Berechnungen des Bundes wohl realistischer.
Tobias Fessler. Rendezvous on air und live im Internet auf www.rendezvous.drs.ch und dort bald auch als Podcast verfügbar. Made in Bangladesch steht auf vielen T-Shirts und anderen Kleidungsstücken, die auch in Läden in der Schweiz zu kaufen sind. C&A, H&M, Migros und Tommy Hilfiger zum Beispiel lassen ihre Kleider zum Teil in Bangladesch schneidern. Der Grund ist klar, im Drittweltland sind die Löhne klein, die Produktionskosten tief. Oft werden zudem Sicherheitsvorschriften nicht beachtet. Mit fatalen Folgen, wie 2 Großbrände von heute und Samstag in Bangladesch zeigen. Karin Wenger berichtet.
Schon wieder musste heute die Feuerwehr in der Industriezone von Dhaka ausrücken, um einen Großbrand in einer Kleiderfabrik zu löschen. 8 Arbeiter wurden verletzt. Ein glimpflicher Ausgang. Nicht so wie nach dem Brand am Samstag in einer anderen Fabrik, in der Poloshirts und Fleecejacken hergestellt werden. Tausende von Arbeitern waren im mehrstöckigen Gebäude gefangen, die Notausgänge blockiert, als dort am Samstagabend ein Feuer ausbrach. Die Arbeiter flohen in Panik in die oberen Stockwerke, wo sie erstickten oder verbrannten. Andere sprangen aus dem Fenster, um sich zu retten. Zuerst habe ich nicht gemerkt, dass es brennt. Als dann alle zu rennen begannen, habe ich ein Fenster eingedrückt und bin rausgesprungen, sagt eine Überlebende dem Fernsehsender BBC. Mehr als 110 Tote war die Bilanz des Großbrandes vom Samstag. Die Feuerwehr sprach von einem Kurzschluss und davon, dass die Sicherheitsvorschriften missachtet worden waren. Der Brand am Samstag ist der verheerendste Brand in der Textilgeschichte Bangladeschs, aber nicht der erste. Regelmäßig brennen Fabriken, weil die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden müssen, weil die Kontrolleure bestochen werden und ausländische Importeure trotz der Mängel weiterhin importieren. So ist Bangladesch heute nach China der weltweit größte Kleiderhersteller und Exporteur. In ungefähr 4.500 Fabriken arbeiten Millionen von Bangladeschi, meist Frauen. Nicht selten arbeiten sie von 8 Uhr früh bis nachts um 10 und bekommen dafür zwischen 35 und 70 Franken Lohn im Monat. Freie Tage gibt es kaum, Krankenversicherung auch nicht. Trotz der miserablen Bedingungen, die in keinem westlichen Land toleriert würden, bleiben die Kleider Bangladeschs Exportschlager. Sie machen 80% der gesamten Ausfuhr aus. Exportiert wird nach Amerika und Europa, beispielsweise in die Läden großer Handelsketten wie C&A, H&M und Walmart.
Karin Wenger. Der Regierung in Madrid dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein nach den gestrigen Parlamentswahlen in Katalonien. Gleich dazu mehr im Tagesgespräch mit unserem Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind nach den Schlagzeilen und die hat Andi Lüscher.
Der Betrugsfall um den UBS-Händler Adoboli wäre vermeidbar gewesen. Laut der Finanzmarktaufsicht FINMA waren die Kontrollmaßnahmen bei der Großbank mangelhaft. Die FINMA hat der UBS nun weitreichende Auflagen zum Investmentbanking gemacht. Das Potenzial für Windenergie sei in der Schweiz viel größer als bisher angenommen. Diese Ansicht ist die Vereinigung zur Förderung der Windenergie Swisseol. Nötig dafür seien größere Windräder. Im Golfemirat Katar hat die Weltklimakonferenz der UNO begonnen. Vertreter aus mehr als 190 Ländern, darunter die Schweiz, sollen die Grundlagen für ein neues Klimaabkommen erarbeiten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.